Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Herzlich willkommen. Kennen Sie diesen Schlager noch? In der Mokkamilch-Eisbar von Thomas Naczynski. Und genau dorthin, in diese Mokkamilch-Eisbar, da nehmen wir Sie gleich mit. Dem Treffpunkt in Ost-Berlin, an dem Milchmix-Getränke, erste Liebe, Mokka und aber auch die Moderne in eins fielen. In wenigen Tagen wird das alte Kultcafé wirklich wieder eröffnet. Und nicht nur das, dem legendären Ost-Berliner Sehnsuchtsort haben jetzt Axel Ranitzsch und Adam Benzwi eine extra Revue gewidmet. Axel Ranitzsch ist auch gleich bei uns und wir sprechen über diesen Ritt durch 4 Jahrzehnte DDR-Geschichte. Schön, dass Sie dabei sind. Das heitere Musiktheater der DDR, das war so eine Kunstform, die einst als bewusste Abgrenzung zur bürgerlichen Operette und aber auch dem US-amerikanischen Musical galt. Und jeden Samstagabend, da feierte ein Millionenpublikum dieses Genre in der DDR-Kultsendung Ein Kessel Buntes. Diese Sendung, die brachte sowohl Ost- als aber auch Weststars auf die Bühne. Und mein Gast jetzt, der bringt diesen Kessel wiederum auf die Bühne. Und zwar mit einer rasanten Revue. Mokka-Hits und Milchbarträume heißt sie, die Revue, und feiert jetzt Premiere am Schillertheater. Das ist die Auswahlspielstätte der Komischen Oper. Und ich lege jetzt schon mal den roten Teppich für ihn aus, denn er ist ja ein echtes Multitalent. Filmemacher, Schauspieler, Buchautor, Opernregisseur und aber auch bekennender Klassik-Nerd mit dem tollen Podcast Klassik drastisch, wo er gemeinsam mit David Striso hier im Deutschlandfunk Kultur ja wirklich sich so durch die Musikgeschichte durchschwärmt. Ein Kollege sozusagen. Herzlich willkommen, Axel Ranitzsch.
Vielen Dank.
Ja, hier bei Mokka-Hits und Milchbarträume, da geht es wirklich um die ganz großen Stars wie Gabi Rückert, Frank Schöbel, aber eben auch Weststars, Karel Gott. Was begeistert dich an diesem Schlagergenre? Also, dass du für Klassik ja wirklich eine Schwäche hast, das wussten wir. Aber ja, Schlager, gut, da hattest du schon diesen Riesenerfolg mit der DDR-Operette Messeschlager Gisela. Was ist es, was dich an dem Schlager so kriegt?
Naja, wir waren auf der Suche nach einem weiteren Stück des heiteren Musiktheaters. Also das ist ja irgendwie tatsächlich ein sehr bewundernswerter und hübscher Vorgang, dass es in der DDR diese andauernden Uraufführungen von neuen Operetten und Musicals gab, weil man sich natürlich zum Großteil die Rechte nicht leisten konnte vom Broadway und so weiter. Man konnte das Zeug nicht selber spielen oder man wollte es auch nicht selber spielen. Man hat Kompositionsaufträge rausgegeben und ich glaube, es sind 200-300 Werke, die da entstanden sind, ein Wahnsinn. Messeschlager Gisela war eins davon, habe ich zusammen mit Adam Benzwi vor 2 Jahren in diesem Zelt vor dem Roten Rathaus auf die Bühne bringen dürfen. Und das hat sehr viel Freude gemacht. Also es hat viel Freude gemacht, in diese Zeit einzutauchen, in diese Musik von Gerd Naczynski und auch seinem Sohn Thomas Naczynski, von dem haben wir eben schon Mokkamilch-Eisbar gehört. Das ist einfach gut geschriebene Musik. So, die geht in die Beine und wir waren eigentlich auf der Suche nach einem neuen Stück und haben aber gemerkt, dass Adam und ich uns immer wieder unsere Lieblingstitel zugespielt haben. Also wir haben sehr unterschiedliche Biografien. Adam kommt eigentlich aus Kalifornien, ist Amerikaner, hat sich aber schon, der kam Anfang der 80er nach Berlin, hat sich in einen Ostdeutschen verliebt und hat dadurch sehr viel Erfahrung gemacht, ist immer rüber für die Liebe, über die Grenze. Ich bin ja viel jünger, ich bin Jahrgang 83, war also 6 Jahre alt, als die Mauer fiel, kenne aber aus meiner Kindheit, weil meine Eltern natürlich Jahrgang 46, 45, also die ganze DDR mitgenommen haben, war so Manfred Krug, Gabi Rückert, Holger Biege, das war Musik, die war zu Hause präsent und wir haben uns das immer gegenseitig, wir wollten eigentlich an einem anderen Stück arbeiten, Terzett von Gerd Naczynski, das hat dann aber gar nicht so gut ins Schillertheater gepasst und Adam und ich haben uns immer diese Musikstücke hin und her geworfen und haben diese Sehnsucht bekommen, eine Revue zu bauen, wo wir wirklich durch 40 Jahre Musikentwicklung in der DDR gehen, also angefangen mit eben diesen großen, großproduzierten und auch ernsten Musikstücken von Eisler und Weil über diese Operettengeschichten von Gert Naczynski hin zum Pop und zum Schlager und zu den großen Mockerheads, zum Rock, zur Beatmusik. Wir haben die Versuche der Beatmusik eben gehört. Ich höre auf, ne? Du musst Fragen stellen.
Ja, nee, aber ich muss eine Frage stellen, weil natürlich klingt das in erster Linie jetzt für meine Öhrchen auch nach einer wirklich krassen Dosis Nostalgie oder auch Ostalgie. Aber ihr versprecht ja, das Ganze auch doch so ein bisschen aufzumöbeln.
Naja, was heißt aufmöbeln? Der Abend tut schon auch weh. Also wir gehen ja einmal quer durch die Geschichte und es gibt die Aufstände des 17. Juni, es gibt den Mauerbau, es gibt den Prager Frühling, all das wird nicht unkommentiert gelassen und wird dargestellt und wir verherrlichen da auch nichts. Da gibt's immer wieder Stellen, die brechen, also auch die gute Laune und wir, ich glaube, dieser Abend ist ein sehr besonderer Abend. Ich weiß nicht, ob es den in der Form irgendwie schon mal gab oder sowas in der Richtung. Wir haben uns damals den Kessel Buntes als Vorbild genommen, weil natürlich da alles zusammenkommt. Musik, Gesang, Tanz, Kabarett. Mhm. Aus dem Material ist auch unsere Revue entstanden und tatsächlich sieht die Bühne auch aus wie eine große Showbühne. Und trotzdem prasseln da die Dinge nebeneinander. Wenn Karel Gott, du hast ihn erwähnt, 1968 singt einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld, dann ist es exakt das gleiche Jahr, in dem der Prager Frühling niedergeknüppelt wird mit Panzern und niedergeschossen wird. Und diese Gleichzeitigkeiten, die dann zum Teil auf der Bühne passieren, das sind auch ganz schöne Reibungen und die tun dann manchmal auch weh.
Aber was ich noch fragen wollte, gibt es eigentlich doch auch sowas wie eine vordergründige Handlung?
Nee.
Oder ist es erstmal wirklich eine Revue, so eine, wie so eine, ja, ein Potpourri an
Station? Genau, es sind Hits. Schlaglichter. Mhm. Wir haben so angefangen, ja, dass wir gedacht haben, vielleicht machen wir irgendwie eine durchgehende Geschichte oder so. Und haben aber gemerkt, dass wir viel mehr erzählen können, wenn wir eigentlich in großen Kontrasten und Amplituden durch die Zeit gehen.
Ja.
Und so gibt es immer mal wieder so kleine Geschichten oder Episoden, die im ersten Teil gibt es eine größere Episode zwischen Gisa Flake und Thorsten Merten und in der zweiten Hälfte eine größere Episode zwischen Maria Bansen und Nico Holonitsch, so dass man so schon auch ein Gefühl für die Menschen kriegt, ja. Aber es sind immer wieder Schlaglichter eine Situation. Wir wollen die Menschen wertschätzen, die in der DDR in diesem System gelebt haben, aber nicht das System selbst.
Wir wollen auf jeden Fall aber auch noch mal ganz kurz ein bisschen die Musik wertschätzen, die da eine Rolle spielt. Und da spielt auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, auch Tanz eine Rolle. Der Nipsi war so eine Idee der DDR. Wir hören mal.
Heute tanzen alle jungen Leute
im Nipsi-Schritt.
Nur noch im Lipsi-Schritt.
Das stimmt aber gar nicht. Die jungen Leute tanzen überhaupt nicht in Lipsi-Schritt.
Nein, der hat sich nicht durchgesetzt. Das war ein Versuch, tatsächlich auch ein bisschen gegen diese Beatmusik anzugehen, gegen den Rock'n'Roll, der von der anderen Seite des Ozeans kam, und zu sagen, nein, wir machen aber auch, wir sind ein bisschen züchtiger unterwegs und wir sind auch exotisch im Sechsvierteltakt unterwegs. Ein bisschen Rumba und Samba und Cha-Cha-Cha ist dabei. Aber nein, das ist jetzt ein ganz eigener, toller Tanz, den hat das Tanzlehrer Ehepaar Seifert in Leipzig entwickelt, deswegen Lipsi, ja, weil das von Leipzig.
Ja,
Lipzig, Ort bei den Linden, sorbisch.
Du, und aber ich wollte dich nochmal fragen, von Adam Benz, wie hast du auch gerade schon erzählt, dass ihr eben auch Songs von Brecht Eisler, von Wolf Biermann in euer Stück integriert. Und da finde ich ja auch sehr, sehr interessant, dass ihr auch zensiertes und auch bis heute unveröffentlichtes Material aus dem Ostkabarett Distel auf die Bühne bringt. Wie politisch, würdest du sagen, ist diese Revue am Ende?
Erstaunlich politisch. Mhm. Also ich war sehr froh, dass ich diese Texte gefunden habe. Herr Bulwan vom Deutschen Kabarettarchiv in Bernburg hat mir geholfen und mit mir quasi das Distel-Archiv durchwühlt. Und es gab tatsächlich ein Programm 1988, das einzige Programm des Kabaretts Die Distel, was wirklich verboten wurde, mit dem schönen Titel Keine Mündigkeit vorschützen. Und aus diesem Programm haben wir auch ein Couplet, das wird Gisa Flake singen, über die Gleichberechtigung der Frau und die zweite Schicht, wenn man dann eben vom Betrieb kommt und dann nochmal doppelt so viel Arbeit zu Hause hat. Es ist ein politischer Abend geworden, überhaupt gar keine Frage, aber ein Abend, der hoffentlich auch sehr viel mit unserer Zeit heute zu tun hat. Ich habe bei allen Texten, bei allen Stücken, haben Adam und ich uns immer gefragt, was können wir jetzt für Bögen schließen. Aber es ist ein Stück deutsch-deutsche Geschichte, die da auf die Bühne kommt und es ist ein Abend, der unterhaltend ist, aber auch nachdenklich macht. Eine Prise Melancholie ist dabei.
Oh, wir hören noch mal ein paar kleine Takte. Ein Auszug auf der Sonnenseite heißt dieser Schlager.
Gehen die Sonne, dann wird alles gut. Und wenn dann mit der
Wen
Sonne
hören wir hier?
Wir hören Gisa Flake.
Ah,
das ist eine direkte Aufnahme von der Probe.
Super.
Ja, ach, Gisa hat eine unglaubliche Stimme und so eine Präsenz und eine Klugheit und ein Tempo und ein Timing. Ich liege dieser Frau zu Füßen.
Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall massiv Lust bekommen. Du musst sofort zurück zu den Proben.
Ja.
Und wenn sie auch Lust bekommen haben, diese Zeitreise selbst mitzuerleben, die Revue Mokka-Hits und Milchbarträume, die feiert jetzt am Sonntag, dem 14. Juni, ihre große Uraufführung an der Komischen Oper beziehungsweise eben in der Ausweichspielstätte im Schillertheater. Weitere Termine dann im gesamten restlichen Juni und bis in den Juli hinein. Und wer von Axel Ranisch und seiner sehr ansteckenden Liebe zur Musik nicht genug bekommen kann, hören Sie unbedingt auch den neuen Podcast, die neue Staffel Klassik drastisch. Die finden Sie selbstredend in der Deutschlandfunk-App. Axel Ranisch, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Tausend Dank. Toi, toi, toi. Tschüss.
Im vergangenen Herbst haben wir hier im Deutschlandfunk Kultur bereits über die St. Petersburger Band Stoptime berichtet. Junge Straßenmusiker, die festgenommen wurden, weil sie in Russland verbotene Lieder gespielt hatten. Zum Beispiel das Lied Kooperative Schwanensee des Musikers Noise MC. In dem kommt zum Beispiel die folgende Textzeile vor. Ich will Ballett sehen, die Schwäne sollen tanzen. Das ist eine Chiffre, die in Russland jeder versteht. Denn immer, wenn früher in der Sowjetunion ein Staatsführer gestorben war, dann haben alle Fernsehkanäle erstmal Schwanensee gesendet. Die Festnahme der Bandmitglieder von Stoptime löste unter Jugendlichen in Russland eine Protestwelle aus. Die Sängerin Naoko mit bürgerlichem Namen Diana Loginova und der Gitarrist, die leben mittlerweile in Europa. Und wo genau, das soll aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich werden. Kürzlich waren die beiden aber in Berlin und dort hat Gesine Dornblüt sie getroffen.
Vor wenigen Tagen auf der Bühne des Berliner Gorki-Theaters. Die 19-jährige Naoko und ihr Gitarrist Alexander Arlov von der Band Stoptime spielen den pazifistischen Song »Du bist Soldat«. In welchem Krieg auch immer du kämpfst, ich werde auf der anderen Seite stehen, heißt es in dem Lied. Das Stück stammt ursprünglich von Magnetochka, einer populären russischen Singer-Songwriterin, die Russland 2022 verlassen hat. Naoko hat eine Zeile hinzugedichtet. Bitte stoppt das Böse und diesen Krieg. Vor 8 Monaten hat Stoptime den Song noch in St. Petersburg auf der Straße gespielt.
In der Erinnerung spüre ich noch das Glück jener Momente. Es waren sehr viele Menschen um uns herum und wir haben alle gemeinsam unsere Lieblingslieder gesungen. Es war ein Gefühl totaler Einheit. Alle waren völlig gleichberechtigt. Mich hat das fasziniert und zugleich beruhigt.
Videos ihrer Auftritte in St. Petersburg gingen viral. Das brachte die russischen Behörden auf den Plan. Die Mitglieder von Stoptime wurden festgenommen, verbrachten mehrere Wochen in Haft. Dass sie und ihr Gitarrist anschließend Russland verließen, sei die richtige Entscheidung gewesen, sagt Naoko rückblickend.
Ein paar Tage nach unserer Ausreise hat man begonnen, uns buchstäblich mit Dreck zu überschütten. Es läuft zwar kein Strafverfahren gegen mich, ich bin auch kein sogenannter ausländischer Agent, aber viele Duma-Abgeordnete haben öffentlich erklärt, dass ich nicht nach Russland zurückkehren könne, weil ich das Land verraten habe. Nun ja, ich plane auch nicht zurückzukehren. Es geht uns gut. Unser erstes Album ist fast fertig. Es kommt Ende Juni raus. Wir arbeiten, geben Konzerte und versuchen uns an die neuen Umstände zu gewöhnen.
Naoko und ihr Gitarrist sind auch privat ein Paar. Arlov managt die Band. Das neue Album heißt Vnikuda is ni atkuda. Auf Deutsch etwa Nirgendwoher, nirgendwohin. Naoko hat die Songs nach der Ausreise aus Russland geschrieben. Die neue Situation, das erzwungene Exil, habe ihr Schwung gegeben, sagt sie.
Es ist ein Album über Liebe, über die Verbindung mit den Liebsten, mit den Freunden, darüber, dass man nicht verzagen muss. Es ist voller Hoffnung, aber es sind auch viele Lieder dabei, die uns zwingen, zurückzublicken. Das sind meine ersten wirklich bewusst geschriebenen Lieder. Ich habe lange über sie nachgedacht und versucht, auszudrücken, was ich wirklich fühle. Früher entstanden meine Songs im Handumdrehen, jetzt ist es ganz anders.
Einer ihrer neuen Songs heißt Protest. Er handelt von jungen Leuten, die keine Angst haben, aufzufallen und sich auflehnen. Von einer verlorenen Generation ist da die Rede, von 18-Jährigen, die die Wahrheit sagen und deshalb ins Gefängnis kommen. An dieser Stelle schaltet sich der Gitarrist Alexander Arlov ein.
Ich würde jungen Leuten nicht raten, an irgendwelchen Protestaktionen teilzunehmen. Jedenfalls nicht, wenn schon vorher klar ist, dass die Aktion nichts bringt. Es ist einfach zu gefährlich.
Rund 4.800 Menschen sind nach Angaben des Menschenrechtsportals OWD-Info derzeit in Russland politisch verfolgt. Mehr als 2.000 sitzen in Haft. Darunter seien mehr als 400 Jugendliche, sagt Naoko. Es sei wichtig, sie zu unterstützen.
Wir sind ja um die Haft in einem echten Lager herumgekommen. Aber während der Wochen in Polizeigewahrsam habe ich versucht, mir vorzustellen, wie es dort ist und wie man im Gefängnis lange Zeit überleben kann. Das ist 100-mal schlimmer als das, was ich erlebt habe. Die Lagerverwaltung kümmert sich nicht darum, dass Mädchen ausreichende Monatshygiene erhalten oder dass die Häftlinge etwas haben, womit sie sich beschäftigen können, damit sie nicht verrückt werden.
Naoko und ihr Gitarrist versuchen, auch aus dem Ausland so gut wie möglich Kontakt zu ihren Fans und Freunden in Russland zu halten. Aus St. Petersburg wisse sie, dass die Straßenmusiker dort weitermachen.
Straßenmusiker gehören einfach zu St. Petersburg dazu. Man kann sie nicht verbieten. Faktisch sind sie verboten. Man brauchte schon zu unserer Zeit für jeden Auftritt eine Genehmigung und die kriegt man nicht. Aber sie spielen trotzdem weiter an beliebten Orten und den Leuten gefällt das. Sie bleiben stehen. Und mir scheint, die Menschen verstehen seit unseren Auftritten, dass es auch Musiker gibt, die eine eigene Botschaft vermitteln wollen.
Gesine Dornblüt hat die Band Stop Time getroffen. Ein kantiger Kiefer, stechender Blick aus sogenannten Raubtieraugen und ein minimaler Körperfettanteil. Looksmaxing heißt ein Trend unter jungen Männern, über den wir hier im Kompressor auch schon berichtet haben, was auf Plattformen wie TikTok oft ganz harmlos mit Tipps zu Hautpflege, Fitness oder speziellem Kaugummi-Kauen anfängt. Das mündet mitunter in riskante Schönheitsoperationen, in den Missbrauch von Anabolika oder das sogenannte Bone-Smashing, eine völlig absurde Praxis, bei der sich junge Männer zum Beispiel mit einem Hammer die eigenen Gesichtsknochen brechen, um sie markanter nachwachsen zu lassen. Wie gefährlich und toxisch dieser Schönheitswahn wirklich ist, das zeigt die neue Reportage des Y-Kollektivs, die ab sofort in der ARD-Mediathek zu finden ist. Reporter ist Philipp Süwart und der ist dafür tief in die Szene abgetaucht. Ich freue mich sehr, dass er uns jetzt per Leitung zugeschaltet ist. Hallo, Herr Süwart.
Hallo, freut mich, dass ich hier sein kann.
Sie fangen in dieser Doku direkt mit dem Unfassbaren an. Sie stehen da in Ihrer Reportage neben Ihrem Protagonisten Benny und Sie schauen zu, wie der im Badezimmer auf sein eigenes Gesicht einschlägt. Wie surreal war dieser Moment für Sie und was verspricht sich ein junger Mann von diesem sogenannten Bone Smashing?
Das war auf jeden Fall ein merkwürdiger Moment für mich. Ich meine, ich war ja vorgewarnt, ich habe Benny überhaupt gefunden, aus reinem Zufall über TikTok. Und genau dort sagt er in seinen Videos eben, Bone Smashing funktioniert. Ich wusste also, er hält viel von dieser Methode und er wendet die an. Und trotzdem habe ich nicht damit gerechnet, dass sich Benny dann im Badezimmer bei sich zu Hause so fest mit der eigenen Faust ins Gesicht schlägt. Also er nutzt da jetzt keinen Hammer oder keinen Gegenstand, sondern macht das einfach mit der Faust. Er sagt, das klappt so für ihn gut. Ja, und dann hat er angefangen und so 2 bis 3 Minuten vor allem auf die Wangenknochen, aber auch auf die Kieferlinie zu hauen. Und Benny erhofft sich davon einen männlicheren Look. Er sagt, er glaubt, dass die Knochen Risse bekommen und dadurch dann markanter und männlicher zusammenwachsen. Und ich habe ihn dann gefragt, Benny, hast du dich denn schon mal irgendwie auch mit Ärzten dazu auseinandergesetzt, ausgetauscht? Aber er sagte, dass er das nicht muss, weil er sieht ja den Effekt davon.
Wer sich mit Looksmaxing beschäftigt, der lernt ja quasi eine völlig neue Sprache. Es geht da auch ums Mewing, um Cancel Tilt, um Mogging. Genau. Was sind das für Begriffe? Was steckt dahinter?
Das sind diverse Begriffe, die von Looksmaxern geprägt sind oder die sich Looksmaxer schon aus bestehenden Beauty-Szenen und Trends herausholen und jetzt eben auch anwenden. Das sind alles verschiedene, also diese Begriffe beschreiben Methoden, mit denen Looksmaxer ihr Gesicht formen wollen. Zum Beispiel beim Mewing. Da wird dann eben die Zunge den ganzen Tag über, immer wenn man dran denkt, gegen den Gaumen gepresst und das soll eben ein schlankes Kinn statt einem Doppelkinn machen. Ich habe auch mich mit einer Ärztin mal ausgetauscht. Also manche dieser Methoden, die sind schon, ob sie sinnvoll sind, das entscheidet jede und jeder für sich, aber die funktionieren. Aber andere und der Großteil dieser Methoden, die funktionieren eben auch gar nicht. Also beispielsweise die Hunter-Eyes-Übung, die soll so schmale Augen machen. Das wäre wohl besonders attraktiv, sagen Looksmaxer. Und da wird dann eben, da kneift man die Augen fest zusammen, immer wieder wie beim Muskeltraining. Aber der Facharzt sagt, das bringt nichts.
Looksmaxing kommt eben nicht aus dem Nichts, sondern stammt ursprünglich, man muss wirklich sagen, aus den tiefsten, oft frauenfeindlichen Ecken des Internets, aus den Incel-Foren der 2010er Jahre. Welche Rollen spielt da Ideologie oder auch Idole wie dieser toxische Influencer Andrew Tate? Für wie gefährlich halten Sie dieses Weltbild, was dahinter steckt?
Ich glaube schon, dass dieses Weltbild Schaden anrichten kann, weil das ja gerade so viele junge Männer irgendwie konsumieren und genau diese Vorstellungen von Männlichkeit und von Attraktivität und auch von Dating über das Looksmaxing vermittelt bekommen. Und genau wie Sie gerade gesagt haben, Looksmaxing kommt ursprünglich aus der Incel-Szene, ist in Incel-Foren entstanden. Nochmal ganz kurz, die Incels, das ist eine Selbstbezeichnung von Männern, die eben unfreiwillig ohne Sex leben, weil sie keine Frau finden, weil sie niemanden abbekommen und aus dieser Wut oder aus dieser Enttäuschung darüber entwickeln sie eben einen krassen Frauenhass und tauschen sich dann in misogynen Narrativen untereinander und miteinander online aus. Und es gibt da 3 Incel-Foren, die waren so der Anfang von dieser Szene und dort ist die PSL-Skala entstanden. Jetzt wird es kurz etwas spezifisch. Diese Skala, die beschreibt eben verschiedene Typen von Männern, also rein optisch, und beschreibt ihm auch, wer gut aussieht und wer nach dieser Skala hässlich aussieht. Und da geht es dann ganz schnell um Körpereigenschaften, um körperliche Features, um Knochenstrukturen. Und wenn man da mal einen Schritt weiter denkt und weiter guckt, dann steckt da natürlich auch total viel Rassismus dahinter. Mhm. Und diese ganze Vorstellung von Optik, die ist ziemlich rassistisch geprägt.
Ja, und die Männer werden da also im schlimmsten Fall auch optisch als subhuman bezeichnet. In einer ganz besonders prägnanten Szene ihres Films, da werden auch sie bewertet und bekommen eine magere 6 von 10 Punkten. Wie hat sich das angefühlt für Sie? Und warum unterwerfen sich junge Männer freiwillig diesem gnadenlosen, degradierenden Ranking?
Ja, ich wollte das unbedingt mal mitmachen, um jetzt herauszufinden, was sagt so ein Looksmaxer über mein Gesicht und aber auch, wie fühlt sich das jetzt an? Und es war so merkwürdig, weil der Marvin, der hat das so ganz wie selbstverständlich dann gemacht, diese Bewertung. Und ich meine, jetzt muss man dazu sagen, ich habe es ja eingefordert. Das ist nicht so, als hätte er mir das jetzt einfach von sich aus gesagt. So. Aber dennoch hat er dann, als wäre das Ganze wissenschaftlich oder als wäre, ich weiß nicht, Schönheitsarzt, hat angefangen, mein Gesicht zu analysieren, hat mir erklärt, dass meine Stirn schön schlank ist, aber darunter, da bin ich dann ein bisschen bloated, ein bisschen puffy. Also er sagt, da esse ich zu viel. Da sieht man eben, da hat sich Fett angesetzt. Und wiederum auf der anderen Seite habe ich aber wohl eine ganz gute Jawline, also die Kieferlinie sei recht markant. Naja, ich meine, habe mich zum Glück irgendwie in meiner Zeit mit mir selber ganz gut mit meinem Äußerlichen auseinandergesetzt oder bin da irgendwie im Reinen mit mir. Aber ich glaube, wenn 16-jährige Jungs oder ja minderjährige Teenager das online sehen, dann kann das auch nochmal einen anderen Effekt haben, nämlich dass man eine sehr große Unzufriedenheit entwickelt und sich dann eben tatsächlich irgendwie ändern will. Ich habe ein Video entdeckt von einem jungen Mann, der gerade mal um die 18 ist und der sagt, seit es Looksmaxing gibt, sagt er auf TikTok, bin ich total insecure, also unsicher, was mein Aussehen betrifft. Mein Kinn, das ist viel zu weit hinten. Meine Augen gehen nach unten, die sollten doch nach oben gehen. Ich bin so unzufrieden.
Ohne Jawline kein Mann. Der Hype ums perfekte Männergesicht. So heißt diese neue Reportage des Y-Kollektivs. Und diese Reportage können Sie ab sofort in der ARD-Mediathek finden. Philipp Syrat ist Teil des Y-Kollektivs. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Zum dritten Mal fand jetzt am Wochenende in Berlin die Doxumentale statt. Ein internationales Dokumentarfilm- und aber auch Medienfestival, das ganz unterschiedliche Formen des dokumentarischen Erzählens präsentiert. Da waren Geschichten aus der Wirklichkeit, die in Filme und Gespräche transformiert waren, aber auch in Sachbücher, Podcasts oder Lesungen. Der Filmkritiker Wolfgang Martin Hamdorf, der hat sich bei uns bei der Doxumentale umgesehen.
Wir sehen Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Der Film Fox Under a Pink Moon wurde von einer jungen Iranerin über Jahre hinweg mit einer Smartphone-Kamera gedreht. Nach mehreren Fluchtversuchen in Bussen, unter Schleuserbooten, unter schwierigsten Bedingungen verlässt die junge Frau den Iran. Sorier Akhlaghi ist Kind afghanischer Flüchtlinge. Im Film stellt sie den harten Aufnahmen ihrer Flucht, ihre eigenen farbenprächtigen Bilder und ihre fast archaisch wirkenden Skulpturen aus Pappmaché entgegen. Ihre Kunst, so Sorier Akhlaghi, habe ihr immer geholfen, die traumatischen Erlebnisse zu bewältigen.
Im Film geht es nicht nur um mich. Auch die politischen Verhältnisse und die Schicksale der vielen anderen Frauen werden sichtbar. Und es wird deutlich, dass man den Verhältnissen entkommen kann.
So setzt sich der Film auch mit dem Schicksal ihrer unbekannten, aber stets präsenten Heimat Afghanistan auseinander. Im August 2021 übernahmen die Taliban nach 20 Jahren wieder die Macht in Afghanistan. Die israelische Regisseurin Roni Abulafia erzählt in ihrem Film Day Trip, Escaping the Taliban, eine dramatische Fluchtgeschichte anhand von Smartphone-Aufnahmen und Kommunikation über Messenger-Dienste. Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt fordert wieder mehr Aufmerksamkeit für Afghanistan.
Meryl Streep hat das letztens vor der UN so zum Punkt gebracht. Eine Frau in Afghanistan hat weniger Rechte als ein Eichhörnchen, nämlich keine. Und ich glaube, das ist einfach was wir thematisieren müssen. Und wir vielleicht uns auch solidarisch zeigen müssen mit den vielen unfassbar tollen Frauen, die geflüchtet sind oder die immer noch dort sind und um jedes kleinste bisschen Recht kämpfen.
In Female Lens, der weibliche Blick, geht es um engagierte Frauen vor und hinter der Kamera. Frauen in Bewegung, im Widerstand, auf der Flucht und bei der Arbeit. Die Bandbreite der 10 Filme reicht von der iranischen Protestbewegung und Fluchtschicksalen über die Gerichtssäle in Jamaika, Mexiko, Marokko oder Australien bis hin zu den staubigen Fernstraßen Zentralafrikas. Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt spricht vom besonderen weiblichen Blick auf ganz unterschiedliche Gesellschaften.
Ich glaube ja, einfach daher, weil es darum geht, wie wir die Welt erfahren. Ich glaube nicht, dass es die eine weibliche Perspektive gibt, aber ich glaube, dass es nicht nur Unterschiede gibt im männlich oder weiblich, sondern auch in der Sozialisierung, in der Herkunft, im Aufwachsen und dass es die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, stark verändert.
Der Truck Driver ist eine der letzten männlichen Ikonen im Arbeitsleben, vergleichbar nur noch mit dem Cowboy. Der kenianische Dokumentarfilm Truck Mama schildert dagegen die 21-tägige Reise einer jungen Lkw-Fahrerin über schlechte Straßen und mit einem schlechten Fahrzeug von Kenia bis in den Südsudan. Regisseurin Sipora Nyayuri hat sie vom Beifahrersitz aus gefilmt. Frauen mit der Kamera oder hinter dem Lenkrad seien Zeichen eines längst fälligen gesellschaftlichen Wandels, so die Filmemacherin.
We have some things that are similar.
Gemeinsam versuchen wir, in einer männerdominierten Branche Fuß zu fassen. Heute gibt es mehr Frauen in der Filmwelt, vor allem im Dokumentarfilm, und auch mehr Lkw-Fahrerinnen. Als sie anfing, gehörte sie zu den ganz wenigen. Bis heute kommen nur sehr wenige nach. Aber sie inspiriert andere. Wenn sie sie sehen, denken sie, ich kann das auch. Das ist ein wichtiger Schritt nach vorn.
But it's there. There's a step.
Von Norwegen bis in den Südsudan zeigen die Dokumentarfilme in Berlin kleine und große Schritte und Veränderungen der Lebenssituationen von Frauen. Sie zeigen ausführlich und auf höchst vielfältige Weise Wirklichkeiten, die in einer polarisierenden und vereinfachenden Medienwelt zu kurz kommen.
Wolfgang Martin Hammendorf mit Eindrücken von der dritten Dokumentale. Die genannten Filme, aber auch VR-Produktionen und die Podcasts der Nominierten und Preisträger, die können Sie übrigens bis 30. Juni noch auf der Seite des Festivals nachhören und nachsehen, zu finden auf dokumentale.de.